Tugalachbara, Tag 1, kalte Gischt. Das warme Sonnenlicht kroch über das matt polierte Chrom meiner Waffe. Ich hob das Scharfschützengewehr langsam an und blickte durch das Visier zur gegenüberliegenden Seite des Huangpu. Es war der erste Septembertag des Jahres 2044 und trotz der eher ungewöhnlichen Spätsommerhitze fühlte ich mich vollkommen präsent. Ich ging hinter der flachen Mauer in die Hocke, schob das Gewehr auf meiner Schulter zurecht und suchte eine feste und gleichzeitig entspannte Position. Dann sondierte ich die Uferterrasse des Crystal Square Hotels auf der anderen Seite des braunen Flusses. Die Wimpel der weißen Zelte bewegten sich sanft im leichten Wind, der über das Wasser strich und mit den Wellenkämmen spielte. Das Gartendinner am Fluss hatte um 14.30 Uhr begonnen und markierte gewissermaßen den inoffiziellen Teil einer dieser unsäglichen Konferenzen zum Heil der Welt, die nur Fensterreden und Spesen produzierten. Und auch diese Zusammenkunft würde nicht anders sein. In ihrer Beschaffenheit passte sie perfekt in die große Lüge der modernen Welt. Die eigentlich wichtigen Dinge und zudem eine Reihe zweifelhafter Geschäfte wurden hier bei einem Sekt und einem Kaviar-Kanapé besprochen und wenn die Pause dann zu Ende war, wurden abermals rhetorisch ausgetüftelte Reden über die Notwendigkeit von Frieden und Gerechtigkeit dargeboten, während der elitäre Mob applaudierte, insgeheim gelangweilt über die x-te leere Wiederholung eines Themas, das den meisten in Wirklichkeit egal war. Mich überkam der garstige Gedanke, dass blutig spritzende Hirnmasse bestimmt nicht zum Buffetplan passte. Ich hasste diese Leute. Und ich hasste ihre Konferenzen, bei denen pedantisch um die Tatsachen und Lösungen herumgeredet wurde. Die wenigsten der dort Anwesenden wussten tatsächlich, wie schlimm es außerhalb der Global Civilized Association, der GCA, zuging. Aber solange man fürs Reden gut bezahlt wurde, wieso sollte man es dann nicht tun und sich stattdessen Gedanken um eine unangenehme Wahrheit machen? Falls diese Menschen es wussten, schwiegen sie und verdrängten, was ein menschliches Herz und der Verstand kaum fassen konnten. Doch eine kleine Gruppe wusste es nicht nur. Nein, sie schlug hemmungslos Profit aus dem Elend der Leidenden außerhalb der GCA, dem Teil der Welt, den besonders böse Zungen TFR, The Fucking Rest, nannten. Einer von ihnen war Chester McDonnell. Sein Kopf bewegte sich langsam im Zentrum der Visierlinien. Davon zumindest ahnte dort unten niemand etwas, und bestimmt gab es gutes Essen. Im Augenblick noch ohne Gehirnbeilage. Ein bitterer Geschmack stieg in meiner Speiseröhre empor. »Denkst du an die Kinder?« »Nein, der Champagner schmeckt zu gut, nicht wahr?« »Gleich werden sich die Bläschen darin rot färben. Dieser verfluchte Mörder!« Ich beobachtete ihn einige Momente durch das Visier des Gewehrs, sah ihn lachen, blickte in einen Ausschnitt dieser scheinbar intakten Welt mit ihren angeblichen Helden und Wohltätern. Alle dort auf der Terrasse waren derart überzeugt von der Richtigkeit ihres Handelns. Ein schmerzliches Lachen hallte durch meinen Schädel, doch es erreichte meine Lippen nicht, denn ich konnte mich des Grolls kaum erwehren, der mich beim Anblick dieser beiläufigen Heuchelei packte. Im Grunde war all das nichts Neues. Es wurde nur noch mehr darüber geschwiegen als die Jahrzehnte zuvor. Ich hatte zwar keine Ahnung, weshalb, aber die Menschheit hatte sich im Verlauf der kulturellen, sozialen und ökonomischen Entwicklung der vergangenen Jahrtausende an diesen garstigen Punkt manövriert. Mochte ja sein, dass das Leben in der gut beschützten und wirtschaftlich abgeschotteten GCA bequem war, doch ich persönlich hatte beschlossen, den Zustand unserer Welt nicht länger hinzunehmen. Ich fixierte Chester McDonalds Schläfe mit dem Sucher. Der Laserstrahl war ausgeschaltet, das Visierglas entspiegelt. Unglaublich, wie manche Scharfschützen bei diesen Details immer wieder derart nachlässig sein konnten. War man nicht imstande, ohne Laser zu treffen, sollte man sich lieber ernsthaft die Frage stellen, ob man den richtigen Beruf gewählt hatte. Behutsam drückte ich das leichte Vollautomatikgewehr fester an meine Wange. Der Wind flaute ab, was wichtig für eine gerade Schussbahn über eine solche Distanz war. Bei allem, was mir heilig war, ich hatte nur diesen einen Schuss und ich würde ihn nicht umsonst so lange vorbereitet haben. Ob Chester McDonnell hin und wieder an den Brief dachte, den er gestern vor einem Jahr bekommen hatte. Vermutlich nicht. Dazu war er viel zu gelassen. Stand da und unterhielt sich mit dem indischen Botschafter, als sei er tatsächlich einer der größten Wohltäter dieser Welt.
Glaubst du wirklich, deine schwarz gekleideten Sonnenbrillenträger könnten dich schützen?
Schützen vor der Strafe, welche die Regierung dir nicht auferlegen will, weil sie zu bestechlich und zu selbstgerecht ist?
Bei meinem Leben. Ich musste mich beruhigen. Ich war zu emotional diesen Fakten gegenüber. Menschen zu foltern war eine Sache, aber Kinder zu quälen.
Ich atmete mehrere Male tief durch, denn langsam aber stetig begann ich in meinem dunkelblauen Overall zu schwitzen. Die Sonne brannte gnadenlos auf meine Schultern. Und nicht nur auf dem mattglänzenden Material brachen sich ihre Strahlen. Auch die Wasseroberfläche des Huangpu, tief zu den Füßen des Shanghai Convention Centers, auf dessen Dach ich saß und mein Opfer beobachtete, trug Milliarden gleißender und funkelnder Edelsteine. Sogar der frische Wind, der unten mit den Wellen spielte, vermochte die Hitze nicht zu mildern. Ich sollte den Auftrag jetzt beenden, ehe ich mir noch einen Sonnenstich zuzog. Das war der Kerl nun wirklich nicht wert. Mit geschlossenen Augen sammelte ich meine Präsenz, ordnete alle Sinne, jeden einzelnen Gedanken auf den perfekt frisierten braunen Haarschopf gerichtet. Augen öffnen. Kein Lidschlag. Ruhiger Atem. Mein Finger zuckte nicht. Niemand anders durfte verletzt werden. Seine Bodyguards umkreisten ihn unauffällig wie Hunde und die Hitze arbeitete gegen meine Konzentration. Sein Hinterkopf war nun exakt in der Mitte der vier Visierlinien. Ein Schuss. Er schnitt durch die Luft wie die Federspitze eines Adlerflügels. Er hatte den Schirm meines Basecaps zerfetzt und war direkt neben mir eingeschlagen, bemerkte ich, als ich mit einem Satz rückwärts aufsprang und meinen Sucher blitzschnell um 360 Grad schweifen ließ, nur um immer noch vor der Frage zu stehen, wo er hergekommen war. Ich drehte mich in die andere Richtung, suchte panisch nach einem Anzeichen, da rauschte es durch die Luft und traf den harten Boden des Flachdachs hinter mir.
»Waffe auf den Boden und Hände hinter den Kopf! Wenn Sie sich nicht wehren, geschieht Ihnen nichts!«
brüllte ein Mann wenige Schritte hinter mir. Er musste von oben gekommen sein. Doch wie? Etwa mit einem Fallschirm? So ein Mist. Ich ließ das Gewehr auf den flachen Sims sinken. Das letzte kurze Stück fiel sie.
»Und jetzt ganz langsam umdrehen. Ich will nicht auf Sie schießen müssen!«
forderte der Mann mit eiskalter Stimme. Ich nahm es als eine Übung in Gehorsam und blickte in den Lauf eines elektronischen Maschinengewehrs und dann in zwei hellblaue Augen mit einem überaus ernsten Ausdruck. Der Mann stand knapp 3 Meter entfernt. Aha, man hetzte mir also das Sonderkommando irgendeines Geheimdienstes auf den Hals. Der Kerl hatte keinen Fallschirm. Und erst ein kurzer Blick nach oben gab mir Aufschluss über das Wie. Er hatte sich von einem aerodynamischen Phantomgleiter abgeseilt, in dem bestimmt noch weitere Einsatzkräfte saßen. Sie holten gerade die Leine ein. Diese Scheißdinger waren so leise, dass ich es tatsächlich nicht gehört hatte. Der wieder auffrischende Wind riss an unserer Kleidung. Doch der Gleiter oben schwebte lautlos und bewegungslos wie ein stählerner Rochen in der Luft. Aufregung entflammte in meinem Magen. Bestimmt wartete der Kerl auf Verstärkung. Einen Meter hinter mir ging es 50 Meter in die Tiefe. Wenige Meter vor mir stand ein vermummter Typ, der mir, nach dem Ausdruck seiner Augen zu urteilen, bei der kleinsten Bewegung meine Schädelknochen wegschießen und die sich darin befindlichen Weichteile über die Innenstadt Shanghais verteilen würde. Die Sonne brannte immer noch unbeeindruckt und erbarmungslos auf mich und die Stadt herunter. Niemand von den Menschen unten auf der Straße, in den Büros oder ihren Wohnungen wusste, was sich in diesen Sekunden hier oben abspielte. Nicht einmal eine sanfte Ahnung hatten sie. Aber wenn sie es wüssten, wenn dies nun ein Film wäre, würden sie mir dann ihre Solidarität und ihr Verständnis schenken? Leider galt es, das zu bezweifeln, denn ich war der Feind, das Übel. Ich war der Skandal in allen Zeitungen mit dem eindrucksvollen Namen Phantomiac, weil bislang keiner wusste, dass mein Name eigentlich Mitsui Chesumagenic Jacuzzi lautete. Doch auch mit erfundenem Namen und bislang ohne ein Gesicht war ich die blutrünstige Attraktion in den allabendlichen Nachrichten.
Etwas, wovon die GCA-Schäfchen alle paar Wochen hörten, wenn die Presse genug Informationen zu einem Anschlag zusammenbekam. Die Global Civilized Association hatte ihre treuen, durchnummerierten Bürger gut im Griff. Und deshalb war Fantomiac auch der grausame Dorn in der Realität des neuen Jahrhunderts, an dem sich die Geister schieden. Die einen ließ es kalt oder bewegte sie gerade so weit, dass sie sich bei ihrer Mittagspause bei Starbucks kurz darüber austauschten, was ich doch für ein unglaubliches Monster sei und dass es jetzt ein neues Bekennervideo auf YouTube gebe. Das war natürlich ein dreistes Gerücht, denn ich sah keinen Grund, mich zu dem, was ich tat, zu bekennen. Ein solches Vorgehen war hinderlich und in meinen Augen nur etwas für Leute mit einem krankhaften Aufmerksamkeitsdefizit. Die weniger abgebrühte Hälfte der GCA-Bevölkerung lebte daher seit Monaten in einem Zustand anhaltender Panik und Unsicherheit. Es hatte sogar schon Verfassungsklagen gegeben, denn einige besonders Rechtschaffene empfanden es als unabdingbar wichtig, die Führungselite juristisch darauf hinzuweisen, dass sie seit mittlerweile über einem halben Jahr vollständig versagte. Der Deal der GCA lautete immerhin Schutz für Kontrolle. Doch momentan war es mit dem Schutz nicht mehr weit her, zumindest nicht für jene, die auf meiner Liste standen. Bis auf einmal war mir bislang niemand auch nur ansatzweise in die Quere gekommen. Anscheinend war der neue Superstaat an dieser Stelle schlicht unfähig. Nun, ich war es nicht. Bis vor einer Minute jedenfalls. Und das würde ich wieder ändern, denn ich war immerhin hervorragend ausgebildet und bekam ausgezeichnete strategische Unterstützung von der Core Group. Die Beweggründe für mein Handeln hatte die Presse trotz meines netten Anschreibens ignoriert oder verfälscht, bevor sie der breiten Masse eingeflößt worden waren. Richtig so. Ein Hoch auf die Pressefreiheit. Halleluja. Ein einziges Mal hatte ich mich in einem Brief darüber geäußert, worum es der Core Group und mir ging. Aber es war nichts auch nur annähernd korrekt bei denen angekommen, die es interessieren könnte, da alles von Internews, der monopolistischen Presseagentur der GCA, verdreht und inhaltlich missbraucht worden war. Daher hegten viele Menschen eine permanente, jedoch unbegründete Angst, es könnte sie treffen. Nur für die Leute, die verstanden, für die Eingeweihten in den Regierungskreisen, war ich weit mehr als eine geisteskranke Attentäterin. Sie kannten die Fakten, welche dem Rest der Bevölkerung der GCA vorenthalten wurden. Sie kannten ihren Gegner und sie hatten Angst. So viel Angst, dass ich mich nun tatsächlich einem Mann der International Security Agency gegenüber sah, wie ich bei einem prüfenden Blick auf einen Aufnäher an seinem Ärmel feststellte. Da kam die Verstärkung. Ich hörte sie im Treppenhaus zu meiner Rechten lärmen. Die Tür flog auf und ich fiel, sprang, floh, so genau konnte ich es in dem Moment nicht sagen, halb rücklings über den Rand des Flachdachs. Es war eine überaus spontane Entscheidung gewesen und ich hatte unglaubliches Glück gehabt, denn die Kugel des Marines hatte mich nur um Haaresbreite verfehlt. Vermutlich würde er deshalb gewaltigen Ärger bekommen. Womöglich hatte er vorhin auch schon daneben geschossen. Der Flug kühlte meinen überhitzten Körper ab und die Schwerkraft drückte schmerzhaft gegen meine Knochen. Hätte ich doch auf mein Gefühl gehört und heute Morgen den Fallschirm mitgenommen. »Ach, Mitsui, du bist hier in Shanghai. Da sollte man das Haus grundsätzlich nicht ohne Fallschirm verlassen, auch wenn man sich nur ein paar gebratene Nudeln holen will.« Die gläserne Front des Convention Centers raste an mir vorbei. Unten spannte sich die breite Wasserfront. »Denk nach, Mitsui, wenn du schon alles andere falsch machst.« War es doch das Erste gewesen, was meine Lehrer mir eingebläut hatten, der Intuition zu trauen. Mochten ihre Anweisungen nun auch noch so irrsinnig und unverständlich sein. Eine halbe Sekunde während des rasenden Sturzes ärgerte ich mich über mich selbst, dann musste ich mich wieder auf meine aktuelle Lage konzentrieren. Mir blieb zunehmend die Luft weg. Die Schwerkraft hatte jedweden Sauerstoff aus meinen Lungen gepresst, und nahezu gewaltsam brachte ich sie nun dazu, sich wieder des Druckes zu dehnen. Vor mir die Decke aus Diamanten. Ich raste im perfekten Winkel darauf zu und würde mich gleich ganz dünn machen, um nicht auf ihre Oberfläche zu zerschellen. Aufprall, Schmerzen, Bremsbewegung, Wassergestöber und die unbeschreiblich erfrischende Kälte der tiefen Wasserschichten, in die ich im nächsten Moment mit rasender Geschwindigkeit eindrang und die meinen Sturz schnell beendeten. Fast sofort befiel mich eine unangenehme Atemnot, und ein brennender Schmerz breitete sich in meinem Brustbein aus, das vermutlich ziemlich gestaucht worden war. Doch es blieb mir keine Zeit, mich länger als nötig in diesem Element aufzuhalten und darüber nachzudenken, was mir alles wehtat und wie irrsinnig 50-Meter-Sprünge waren, auch wenn sie im Wasser endeten. Mit dem letzten Quäntchen Luft und dem Willen zu überleben, schwamm ich eilig an die Oberfläche und rang nach Atem. Das Ufer war nicht weit.